Willkommen beim Clot Talk, dem Podcast über Gerinnung in Anästhesie und Intensivmedizin. Mein Name ist Keith Asselborn, Assistenzarzt auf der Anästhesie und Intensivmedizin an der Medizinischen Universität Wien. Und ich habe heute zwei Gäste bei mir. Das ist einmal Martin Spiral, ehemaliger Kollege und mittlerweile in der internistischen Ausbildung und wie schon mal erwähnt, mein persönlicher Internist des Vertrauens, und Frau Professor Schaden, Fachärztin bei uns auf der Abteilung und Leiterin der Intensivstation C1. Und wir reden heute über Gerinnung in der Sepsis, Sepsis-Induced Coagulopathy, sozusagen einige, ich werfe sozusagen nur mal diese Sachen in den Topf, und ich glaube, der Martin, der nimmt uns gleich einmal und erklärt sozusagen, was ist Sepsis und inwiefern ist da Gerinnung wichtig.
Ja, hallo und danke für die netten einleitenden Worte und auch für die Einladung als mittlerweile fachfremder Sprecher. Ja, fangen wir an damit, was ist Sepsis? Sepsis ist eine lebensbedrohliche Organdysfunktion auf Basis einer dysregulierten Immunantwort oder Wirtsantwort auf eine Infektion. Was hat das jetzt mit Gerinnung zu tun? Es gibt mehrere Organsysteme, die der SOFA-Score berücksichtigt, wenn wir diese dysregulierte Immunantwort beschreiben. Und eines dieser Systeme ist die Gerinnung. Also im SOFA-Score kommt die Gerinnung in Form der Thrombozyten vor. Und wenn wir von einer Sepsis-Induced Coagulopathy oder einer SIC sprechen, sprechen wir einfach von der klinischen und pathophysiologischen Manifestation der Organdysfunktion Gerinnung, also des Organs Gerinnung.
Ich glaube, sozusagen wichtig ist ja dann, eben bei der Sepsis ist es diese Dysregulierung und bei der SIC ist auch diese Dysregulierung, die im Vordergrund steht, oder?
Darf ich da vielleicht gleich hineingrätschen als Facheigene? aber es ist ja großartig, dass wir diesen Austausch weiter pflegen. Es freut mich wirklich besonders. Ich glaube, wir müssen uns vorher nochmal klar machen, dass ja ganz viele Dinge im Körper ablaufen, die großartig und großartige Mechanismen sind, auch um für Gesundheit oder Wiederherstellung der Gesundheit zu sorgen. Und wir wissen ja, es gibt eine Immunantwort, die uns an sich sehr häufig einfach aus einer Infektion heraushilft und das ist weit weg von einer Sepsis. Und da gehört eben auch diese Gerinnungsaktivierung dazu. Grundsätzlich ist ja die Idee dahinter, dass man über die Gerinnungsaktivierung und letztendlich eine Veränderung in Richtung prothrombotisch diese Antwort, diese Immunantwort lokal begrenzt. Also ein großartiger Mechanismus an sich, aber genau dasselbe, wie es bei der Sepsis passiert, dass es eine Dysregulation ist dieser Immunantwort, das passiert dann auch bei der Gerinnung im Sinne einer überschießenden Reaktion und das wäre dann diese Sepsis-Induced Coagulopathy.
Und damit man jetzt sozusagen nochmal ein bisschen die Definitionen auseinanderhält, ist jetzt SIC das gleiche wie DIC, also die disseminierte intravasale Koagulopathie, weil das denke ich mir mal, das ist so eine intensivmedizinische Gerinnungsstörung, die irgendwie häufig im Rahmen der Intensivmedizin fällt. In welcher Relation stehen diese zwei Koagulopathien zueinander?
Also wenn man sich in einem Satz merken will, dann ist die DIC der Punkt, wo ich die SIC sehe. Also die disseminierte intravasale Gerinnung ist der Punkt, wo ich dann die sepsisinduzierte Gerinnungsstörung klinisch sehe am Patientinnenbett durch Blutungen, Thrombosen, Petechien und. Also durch die klinischen Zeichen einer schwer dysregulierten Gerinnung. Die SIC beschreibt einfach, dass im Rahmen der Sepsis eben eine Koagulopathie, diese generalisierte, vorhin angesprochene Koagulopathie, die auch Teil und Auslöser der Organdysfunktion ist, vorliegt. Und bei der DIC, das ist dann clinically overt, da sehe ich dann die Koagulopathie tatsächlich.
Wird immer wieder mal auch die DIC dann als die Endstrecke bezeichnet. Mhm. Also es beginnt, wenn man so möchte, mit der SIC und endet mit der DIC.
Ja. Und wobei auch natürlich dann die DIC auch nicht unbedingt mit der SIC startet, aber natürlich auch in ganz anderen Krankheitsbildern entstehen.
Absolut,
kann.
Danke für die Präzisierung, aber wir sind ja hier im Sepsis-Podcast und da ist es dann jedenfalls so, aber grundsätzlich stimmt. Also DIC ist die gemeinsame Endstrecke, so wie Sie es ja gesagt haben, in ganz vielen Bereichen der Intensivmedizin, egal wo der Auslöser herkommt. Ja.
Und ich weiß, Martin, du hast dich pathophysiologisch mal wieder top vorbereitet. magst du uns vielleicht sozusagen ein paar Eckpunkte den Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben, sozusagen wie eben in welche Aspekte, pathophysiologische Aspekte sind wichtig, wenn man sich die SIC anschaut?
Gut, also was für mich schön ist als stadtbekannter Pathophysiologie-Nerd, ist, dass da so viel Pathophysiologie mitspielt, ja. Dass man es in Wahrheit, dass wir in Wahrheit einen eigenen Podcast alleine dazu machen könnten. Ein paar wichtige Eckpunkte. Es gibt das Wort eben Immunothrombose, das ist schon gefallen, also um es nochmal festzuhalten, weil es einfach extrem wichtig ist. Die Innate Immunity, also die angeborene Abwehr und das Gerinnungssystem sind zwei Systeme, die untrennbar miteinander verbunden sind, physiologischerweise auch und genauso wie es in der Sepsis dann mit der Immunantwort pathologisch wird, wird es mit der Gerinnung pathologisch.
Ich muss da kurz hineingrätschen, weil ich habe einen total wichtigen Ausdruck dafür, Crosstalk wird das immer wieder genannt. Also nicht Clot-Talk, damit man da nicht durcheinander kommt, sondern Crosstalk zwischen dem Immunsystem, der Inflammation und dem Gerinnungssystem. Ja.
Und ein paar Auslöser ohne Anspruch, also definitiv ohne Anspruch auf nur sowas Ähnliches wie Vollständigkeit, aber ein paar wichtige Auslöser sind, dass in septischen PatientInnen Tissue Factor im Blut oder sozusagen unser Gerinnungssystem Tissue Factor ausgesetzt wird im Blut, sei es auf Monozyten, das ist ein ganz wesentlicher Bestandteil, auf Immunzellen, auf Endothelzellen, auf Mikrovesikeln, also quasi kleinen Phospholipidbällchen, die da im Blut schwimmen, auf denen auch Tissue Factor und ganz, ganz viele gerinnungsmodulierende Substanzen drauf sind. Ein Mechanismus. Anderer Mechanismus, unsere neutrophilen Granulozyten, können sogenannte Neutrophil Extracellular Traps machen, das ist quasi, oder kurz NETs, also NET wie das Netz, sagt auch schon, was es ist, die schießen quasi kleine Netze raus, die Pathogene einfangen können, die Gerinnungsfaktoren einfangen können, Thrombozyten, andere Immunzellen und quasi sozusagen diese am Ort des Geschehens halten. Und diese NETs sind negativ geladene Oberflächen und wie alle Clotcast-HörerInnen wissen, negativ geladene Oberflächen aktivieren dann den intrinsischen Schenkel des Gerinnungssystems. Also hier schon mal zwei Mechanismen, wie es aktiviert werden kann. Dann bakterielle Lipopolysaccharide. Und also ich fast gebe das jetzt als ein Beispiel für sogenannte PAMPs, Pathogen Associated Molecular Patterns, aktivieren auch von sich aus die Gerinnung. Kaputte körpereigene Zellen, also das ist dann sozusagen das Korrelat zu den PAMPs, das sind dann die DAMPs, die Danger Associated Molecular Patterns, ebenso gerinnungsaktivierend, freie DNA, Histone im Blut, das soll alles nicht im Blut sein und der Körper ist darauf geprimed, hoppala, da ist was, das nicht im Blut sein soll, ich aktiviere Inflammation und Gerinnung.
Ich glaube, ich muss mich ein bisschen bremsen, weil ich glaube, sonst...
Hätte noch viel gehabt. Er hat gesagt, er ist ein Nerd.
Ja, das stimmt. Richtig, ja. Ich mag der Sache vielleicht zwei Sachen noch hinzufügen. Das ist einmal die Endotheliopathie, einfach weil wir es auch von Trauma kennen und von der TIC. Hint, da haben wir schon zwei Folgen dazu. Frau Professor, ich gebe Ihnen diese undankbare Aufgabe, was wäre eine Fortbildung ohne Covid? Sozusagen auch da gibt es sozusagen ein Korrelat oder wenn man sich die Fibrinolyse anschaut.
Ja, also ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Mechanismus, den wir auch noch ergänzen können, ist hier dieser sogenannte Fibrinolytic Shutdown, der beobachtet wird. Das heißt, die Mechanismen, die uns da vor einer überschießenden Gerinnung auch schützen sollen, indem eben Fibrinolyse und Antikoagulantien zum Einsatz kommen, auch das ist hier reduziert. Und das wissen wir, Fibrinolyse wird durch welchen Marker angezeigt, das ist an sich das D-Dimer. Und das ist eine, ich sage es jetzt einmal so, ein alter Hut in der Sepsis, dass D-Dimer aufgrund dieser ablaufenden Gerinnungsvorgänge stark erhöht ist. Und in der Covid-Zeit war doch große Aufregung ganz am Anfang, weil man bei diesen Patientinnen und Patienten, die, wenn man so möchte, eine virale Sepsis ja hatten, plötzlich dieses D-Dimer so hoch war. Da sind dann ganz große Artikel erschienen und Informationen geteilt worden mit von China aus. Um Gottes Willen, bei Covid-Patientinnen ist D-Dimer so hoch, ach, Katastrophe, da ist besonders Gerinnung offensichtlich aktiviert. Wie gesagt, das alter Hase in Gerinnung und Intensivmedizin weiß man, das gehört einfach zu diesem schon angesprochenen Crosstalk zwischen dem Immunsystem und der Gerinnung.
Und sozusagen, ich würde die Zuhörer und Zuhörerinnen bitten, sozusagen einmal so einen Pin reinzugeben, einfach diese Komplexität an Pathophysiologie, weil das kommt vielleicht bei Therapieansätzen dann nochmal zurück. Wer sich nochmal so reinfuchsen will in dieses Ganze, wie der Martin gemacht hat in der Vorbereitung zu dieser Folge, da werden wir auch da in den Shownotes Papers dazu verlinken. Ich finde eigentlich ganz gut, ist das Paper von Williams et al. Also lest euch einfach durch. Also wie gesagt, für mich zumindest ein Fass ohne Bodengefühl.
Aber ich möchte zumindest dazu sagen, fast alles, was ihr da drinnen lesen werdet, ist etwas, was wir aus Tierstudien wissen. Das ist nicht Wissen, das wir schon bei den septischen Patientinnen generiert haben, sondern vor allem von Mäusen. Und der Weg von der Maus zum Menschen ist sowohl therapeutisch auch als inhaltlich sehr weit. Also ich glaube, es ist gut, um zu verstehen, was läuft da alles ab, um die Komplexität zu erkennen und damit auch klarzumachen, wie schwierig muss es sein, das auch gut und effektiv zu therapieren.
Frau Professor, Sie haben schon Laborparameter angesprochen gehabt. Ich würde vorschlagen, Martin, magst du uns ein bisschen mal über Labordiagnostik bezüglich SIC, DIC ein bisschen was uns dazu erklären?
Ja, gerne. Also ich decke jetzt Parameter ab, die auch in Scores vorkommen, die uns die Vortestwahrscheinlichkeit für eine, in erster Linie DIC, für SIC gibt es auch von der Internationalen Gesellschaft für Thrombose und Hämostase Scores. Keine Sorge, ich gehe jetzt nicht im Detail durch, aber ich decke einfach die Parameter ab, die darin vorkommen, weil das auch Parameter sind, die eigentlich auf Intensivstationen routinemäßig in der Regel auch täglich gemessen werden. Das D-Dimer, wenn ich jetzt das Pferd von hinten aufzäume, ist schon genannt worden. Das ist einer der Parameter, die in der SIC und in der DIC deutlich erhöht sein können. Also D-Dimer über 4 ist etwas, das mich schon mal in diese Richtung primen sollte, dass da vielleicht eine DIC oder eine SIC vorliegt. Sonst, wenn man sich den natürlichen Verlauf einer Sepsis ansieht, ich bekomme diese Patientin von der Normalstation hochseptisch zu mir. Was hat die? Gehen wir kurz weg von der Gerinnung, 350 CRP oder für die Leute, die Milligramm pro Deziliter messen, 35 CRP.
Ein hohes Hausnummer, genau.
Hohes Interleukin, hohes Prokalzitonin, Leukozytose, Linksverschiebung und. Und eine Sache, die einem dann auch auffällt, wenn man darauf geprimed ist zu schauen, ist, dass die auch oft ein irrsinnig hohes Fibrinogen haben, weil einfach das Fibrinogen auch ein Akutphase-Parameter ist. Und wieso ist das wichtig? Wo sollen wir jetzt hellhörig werden, wenn dieses Fibrinogen im Verlauf beginnt abzufallen? Ich bin jetzt bei Tag 3, mache Visite und dieses Fibrinogen ist bei ansonsten noch weiterhin explodierenden Entzündungsparametern plötzlich scheinbar normwertig. Dann ist das der Punkt, wo ich bei der Visite nicht sage, und Gerinnung ist laborchemisch schön, sondern das ist der Punkt, wo bei mir die Alarmglocken losgehen, weil das heißt, dass dieses Fibrinogen wohl irgendwo verbraucht wird in diesem Prozess. Sonst sind da Parameter drin, die wir täglich messen, die PTZ, dass die vermindert ist, die Thrombopenie, wir haben schon gesagt, die Thrombopenie kommt im SOFA-Score vor, die Thrombozyten werden im Rahmen dieser Immunothrombose verbraucht, die picken am Endothel, die picken auf Leukozyten. Im Trend absinkende Leukozyten sind Thrombozyten sind prognostisch ein schlechtes Zeichen in der Sepsis. Das Antithrombin wird auch oft routinemäßig täglich gemessen, auch das sinkt ab, wo wir wieder bei diesen natürlichen antikoagulatorischen Mechanismen sind, die offenbar auch defekt sind im Rahmen der Sepsis. Und das D-Dimer haben wir schon erwähnt, das eben auch erhöht ist.
Genau, das mit den Thrombozyten, das kennt man ja dann eigentlich in der Endstation DIC sozusagen, wo einfach diese Verbrauchskoagulopathie.
Ja, wobei ich glaube, man muss schon sagen, die Thrombozyten fallen in dem Setting Sepsis nicht ausschließlich durch diesen Mechanismus ab, aber eben auch. Und mir ist ganz wichtig, in dem Zusammenhang wieder mal daran zu erinnern, wenn man das so auf die Schnelle sieht, die PTZ ist niedrig, die Thrombozyten sind niedrig, dann ist schon der erste Gedanke, die Patientin wird bestimmt zu bluten beginnen und dann wieder den Wunsch vielleicht zu haben, diese Laborauslenkungen zu korrigieren. Wir wiederholen uns hier in diesem Podcast, aber da werden wir nicht müde werden zu sagen, bitte keine Laborkorrekturen in so einem Fall, sondern es als Symptom werten und als Anzeichen, aber nicht als Notwendigkeit zu therapieren, solange ein Patient, eine Patientin klinisch nicht Zeichen zeigt der Blutung.
Der Moment ist gekommen für die Zuhörer und Zuhörerinnen, den PIN rauszunehmen. Ja, sozusagen, wenn man sich diesen komplexen pathophysiologischen Mechanismus jetzt nochmal hervorrufen. Das heißt, ich gehe davon aus, wir haben super spezifische Medikamente für die SIC, mit denen wir jetzt die Patienten, Patientinnen heilen. Ist dem so?
Also wenn man in die Surviving Sepsis Guidelines 2021 reinschaut und nach Gerinnung sucht, dann findet man da drinnen die venöse Thromboembolie-Prophylaxe. Man findet drinnen Empfehlungen für ein restriktives Transfusionsschema und Gerinnungssubstitution je nach Klinik. Und dann hört es eigentlich ziemlich auf. Also die kurze Antwort ist einmal wirklich viel wissen wir zu dem Thema noch nicht. Wir wissen extrem viel Basiswissenschaft, aber spezifische Therapien haben wir eigentlich noch nicht in der Hand.
Sehen Sie das auch so? Wir hatten sie. Also wir hatten super spezifische Therapien, Ideen dazu, möchte ich sagen, über die Geschichte, und die zieht sich über 20 Jahre eigentlich. Aber es hat sich in den großen Studien, die gemacht wurden, letztendlich kein Vorteil für ein unselektiertes Patientinnen gut ergeben. Und das ist, glaube ich, unser Trouble. Wenn man die Komplexität von diesen Abläufen bei der Sepsis-Induced-Coagulopathie anschaut, dann würde man ja allerlei Ansatzpunkte finden. Also ich darf das kurz nur benennen über die Geschichte. Es war Antithrombin war ein Thema, Tissue-Factor-Pathway-Inhibitor, aktiviertes Protein C und jetzt kürzlich auch Thrombomodulin. Also Ideen, lauter letztendlich antikoagulatorische Ideen, die sich einfach erschließen würden, rein auf die Maus geschaut, aber im Menschen leider sich nicht bestätigt haben. Und damit stimmt es. Wir hätten allerlei Produkte gehabt. Manche sind auch schon wieder vom Markt gekommen, muss man sagen, weil sie eben sich letztendlich nicht bewährt haben. Aber es bleibt uns solche Dinge wie Thromboseprophylaxe, ja, mit letztendlich niedermolekularen Heparinen.
Genau, weil das kennen wir vielleicht auch irgendwie von Covid, wir haben schon angesprochen gehabt, oder wo sozusagen versucht wurde, hochdosiert Heparine, und ich glaube, das hat sie ja nicht, ist ja nicht wirklich hängen geblieben. Und auch da sozusagen bei der Sepsis eigentlich genau das Gleiche. Also
es ist unser Wunsch, oder? Unser Wunsch wäre, dass wir dieses hochkomplexe Problem durch eine einfache Maßnahme lösen können, aber das funktioniert in der Sepsis nicht, in der Gerinnung nicht und im Leben auch nicht, ist mein Eindruck.
Ich möchte vielleicht auch einfach, weil es mir gut gefallen hat, von den diesjährigen, also für die, die es in späteren Jahren mal hören, den Podcast 2024 schon Wiener intensivmedizinischen Tagen, ist ein Satz gefallen, der mir sehr gut gefallen hat, und der passt da auch einfach gut dazu. Da wurde sinngemäß gesagt, wir haben jetzt Millionen von Euros oder Dollars, je nachdem, wo wir sind, in Grundlagenforschung zur Sepsis investiert. Wir haben diese ganze komplette Pathophysiologie, zu der wir noch unseren eigenen Podcast machen können.
Er fordert uns wiederholt dazu auf, oder?
Also extrem viel Grundlagenforschung und eigentlich alles, was wir herausgefunden haben bis jetzt, und das ist, glaube ich, muss man dreimal unterstreichen, weil es ganz wichtig ist, bis jetzt ist, dass das, was das Überleben in der Sepsis wirklich verbessert, ist einfach konsequente, guideline-konforme Sepsis-Therapie. Fokus, also Sepsis erkennen, Fokus suchen, Fokus finden, Fokus sanieren, früher Antibiotika geben, ein sinnvolles hemodynamisches Management, initial Volume Resuscitation, Pressoren, im weiteren Verlauf dann je nach dynamischen, hemodynamischen Parametern und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich das, was das Sepsis-Überleben erhöht und was auch die nach unserem jetzigen Wissensstand die Sepsis-Induced Coagulopathy verbessert, dass wir einfach die Ursache bekämpfen, dass wir konsequente Sepsis-Therapie und gute leitliniengerechte Intensivmedizin machen. Dort stehen wir jetzt gerade.
Und genau, ich glaube, das letzte Wort ist aber noch nicht gesprochen, was die Therapie und der SIC angeht.
Nein, ich glaube auch, wir sind ja in Wirklichkeit auch eine wissenschaftliche Arbeitsgruppe, oder? Und ich glaube, hier ist unser Aufruf auch, dass wir möglichst natürlich neue Therapien noch versuchen, aber das auch in entsprechende Studien einbetten und nicht einfach nur so out of the blue sagen, na, da geben wir halt mehr. Weil was wir wissen ist, dass wenn man undifferenziert mehr antikoagulatorische Substanzen gibt und nicht das richtige Patientinnen gut dafür heraussucht, dann ist die Nebenwirkung schlechthin einfach die Blutung. Ich komme noch einmal zu unserer heißgeliebten Covid-Erkrankung zurück. Genau das war das Problem mit den Versuchen, mehr Thromboseprophylaxe zu geben in diesem Setting. Und das stimmt da nicht. Und es stimmt auch für die Sepsis nach jetzigem Wissensstand, ganz wichtig, dass Sie das immer so betonen, nicht. Ja, aber es gibt noch viel zu tun.
Ausblick in die Zukunft. Ja, ich bedanke mich herzlich bei euch zwei. Wir haben sozusagen ein bisschen gesprochen, was ist die SIC oder was ist das Problem, wenn man die Gerinnung sich anschaut bei der Sepsis, welche Laborparameter sind wichtig und auch die Therapieansätze ein bisschen gesprochen. Ich bedanke mich herzlich bei euch zwei, ich bedanke mich herzlich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen und mag sozusagen den Moment nochmal nutzen, um auf unsere E-Mail aufmerksam zu machen, clottalk@meduniwien.ac.at, wo wir uns immer freuen auf Feedback, Anregungen, Ideen. Würden wir uns freuen, wenn wir da ein paar E-Mails dazu kriegen und hoffe, dass beim nächsten Mal wieder viele von euch dazuschalten. Danke. Wir danken unseren Sponsoren, ohne deren finanzielle Unterstützung die Realisierung dieses Podcasts nicht möglich wäre. Unsere Sponsoren sind AOP Orphan Pharmaceuticals, AstraZeneca Österreich, Biomedica Medizinprodukte, CSL Behring, Ecomed, Mitsubishi Tanabe Pharma und Novo Nordisk.